Ich darf euch ganz herzlich zu unserem heutigen Gottesdienst begrüßen. Schön, dass ein paar gekommen sind, wo ich gekommen bin. Heute kommt heute kein Mensch. Herzlich willkommen, Herr Weller, dass Sie wieder mal bei uns sind, nach vielen Jahren, hätte ich fast so. Und dir auch herzlich willkommen, Matthias. Schön, dass du uns wieder begleitest. Wir fangen jetzt auch mit dem ersten Lied, aber nicht 544, sondern 554, die gleiche Verse. Also 554. Ich wünsche uns allen einen gesegneten Gottesdienst.
Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Amen.
Wer euch hört, hört mich. Wer euch verachtet, verachtet mich. Mit dem Wochenspruch aus Lukas 10 darf ich Sie ganz herzlich grüßen zu unserem Gottesdienst heute. Und ich freue mich, dass ich auch mal wieder hier bei Ihnen in Lichtel bin. Dass wir ernten können, ist alles andere als selbstverständlich. In der Landwirtschaft hängt viel vom Wetter ab. Das wissen wir alle genau. In diesen Zeiten merken wir, wie schnell Vorhersagen sich ändern können oder sogar in das Gegenteil umschlagen. Wo wir im letzten Jahr noch kräftig mit Zuwachs hofften, stellen wir vielleicht jetzt fest, dass wir plötzlich so nicht auskommen wie gedacht. Doch der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sagt Jesus. Und so geht es auch heute in diesem Gottesdienst um eine geistliche Ernte, um die Frucht, die der Heilige Geist unter uns wirkt. Lassen Sie uns gemeinsam den Psalm 34 im Wechsel beten. Ich will den Herrn loben alle Zeit.
Sein Lob soll in meinem Munde sein.
Meine Seele soll sich rühmen des Herrn.
Dass es die Ehren hören und sich freuen.
Preiset mit mir den Herrn.
Und lasst uns miteinander seinen Namen erheben.
Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir.
Und errettete mich aus aller meiner
Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude.
Und ihr Angesicht soll in den Scham hoch werden.
Als einer im Elend rief, hörte der Herr.
Und half ihm aus allen seinen Nöten.
Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten.
Und hilft ihnen heraus.
Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen.
Denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel.
Reiche müssen darben und hungern.
Aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut.
Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr.
Und er rettet sie aus all ihrer Not.
Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind. Der Gerechte muss viel erleiden.
Aber aus all dem hilft ihm der Herr.
Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte.
Und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld.
Himmlischer Vater, wir danken dir für alle gute Frucht, die du uns schenkst. Heute bitten wir dich, pflanze dein Wort in unser Herz, dass es aufgeht und gute Frucht bringt. Hilf uns zu verstehen, was gerecht ist und gut. Leite uns mit deinem Heiligen Geist. Amen. In der Stille bringen wir vor Gott, was uns bewegt. Öffne mir, Herr, die Tore deines Heiligtums, dass ich dein Wort höre und bewahre und dir in der Gemeinde der Gläubigen Lob und Anbetung darbringe. Amen.
Oh.
Bitte nehmen Sie Platz. Die Schriftlesung für den heutigen Sonntag steht in 1. Johannes 4, die Verse ab Vers 7. Ihr Lieben, lasst uns untereinander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Heiland der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Christus Sohn, Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Gottes Wort dir und mir zum Segen. Amen. Wir singen vom nächsten Lied, 365, die vier Strophen. Liebe Gemeinde, sie waren ein Herz und eine Seele. Diese bekannte Redewendung hat ihren Ursprung in der Bibel, und zwar im heutigen Predigtext. Der Evangelist Lukas nimmt uns in seiner Apostelgeschichte mit in die Anfänge der ersten Gemeinde. Dort heißt es in Apostelgeschichte 4, die Gütergemeinschaft der ersten Christen. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus, und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte, denn wer von ihnen Land und Häuser hatte, verkaufte sie und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit, aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Man spürt es Lukas noch deutlich ab, wie sehr ihn diese Zeit bewegt hat. Das war etwas Unglaubliches und Unerhörtes, wie die ersten Christen in Jerusalem zusammenlebten. Ein Herz und eine Seele. Keiner musste mehr Not leiden. Das hört sich an wie in einem Traum, der zu schön ist, um wahr zu sein. Aber so haben das die Menschen damals wahrgenommen. Und genau so hat Lukas es festgehalten, damit dieser wunderbare Moment nicht verloren geht. An Pfingsten brachen die Schranken zwischen den Nationen, man verstand sich über unterschiedliche Kulturen hinweg. Jetzt brachen die Schranken zwischen Arm und Reich. Sie waren ein Herz und eine Seele in Jesus Christus. Sein Herz und seine Seele waren es, die Arme und Reiche zusammenführten, so wie er es zu Lebzeiten getan hatte. Den reichen Oberzöllner Zachäus mit dem blinden Bettler Bartimäus, die beiden in Jericho getrennte Welten hatten. Was Jesus begonnen hatte, setzt sich fort. Der Same der Nächstenliebe, den er in die Herzen gepflanzt hat, geht auf. Man hat diese Phase der Urgemeinde auch als Urkommunismus beschrieben. Dass alle alles miteinander teilen, das ist zumindest in der Theorie auch das Ideal des Kommunismus. Ganz nüchtern muss man aber sagen, an diese paradiesisch anmutenden Zustände in der Apostelgeschichte ist der real existierende Kommunismus nie herangekommen. Dort wurden am Anfang die Reichen enteignet, vertrieben oder sogar ermordet. Und im Laufe der Zeit gab es dann doch wieder einige, die deutlich reicher waren als die anderen. Wirtschaftlich hat dieses Experiment allerdings auch die Urgemeinde nicht sehr lange funktioniert. Nicht der Verzicht auf das Privateigentum hat die Gemeinde finanziell das Genick gebrochen, sondern der Verkauf der Äcker und Häuser. Als das erlöste Geld aufgebraucht war, verarmte die Gemeinde in Jerusalem. Nur wenige Jahre später war sie auf die finanzielle Unterstützung der anderen christlichen Gemeinden im Mittelmeerraum angewiesen. Wir kennen die Geschichten, in denen Paulus schreibt, als er auf seinen Missionsreisen um Spenden sammelt für die Armen in Jerusalem. In ihrer Erwartung, dass Jesus sehr bald wiederkommt, hielt man es nicht für notwendig, das eigene Feld zu bestellen oder ein eigenes Dach über dem Kopf zu besitzen. Aber es gilt eben die alte Bauernregel: ohne Acker, ohne Haus geht der Ofen schneller aus. Man kann nur ernten, was man auch sät. Die Bibel verschweigt nicht die Fehler, die die Urgemeinde in ihrer Begeisterung beging. Auch dort gab es Sünde, die sich wie Unkraut zwischen den Weizen schlich. Die Urgemeinde hatte sich verrechnet und verkalkuliert, weil sie dachte, Jesus kommt bald wieder. Die ersten Christen sollten nicht die letzten sein, die in großer Begeisterung das Ende kommen sahen und sich dabei verspekulierten. Wann das Ende der Zeit kommt, weiß Gott allein. Darum das Zweite, loslassen für den anderen. Und doch, was damals geschah, war eben auch eine Ernte, aber eine geistliche Ernte. Denn sie hatten ganz am Anfang ihres Glaubens die vielleicht allerwichtigste Lektion gelernt. Ihr Glaube trug eine Frucht, die bis heute Kennzeichen eines reifen Glaubens ist. Wo Jesus mein Herz gehört, da hat er auch auf meinen Geldbeutel Zugriff, auf meinen Hausschlüssel und alle meine Wertsachen. Jesus hat die Menschen seiner Zeit sehr klar auf die Haltung zum Besitz angesprochen. Wem gehört dein Herz? Denn wo dein Herz hängt, das ist dein Gott. So hat Jesus in der Bergpredigt gesagt. Und ja, wir hängen manchmal an den Sachen, die wir im Laufe des Lebens erwerben oder vererbt bekommen. Das eigene Haus, mühsam neu erbaut, mit der Hilfe von Freunden, losgelassen und verkauft. Wer selbst ein Haus gebaut hat, weiß, wie schwer das ist. Jedes Zimmer, jedes Fenster, jede Tür trägt noch den eigenen Handabdruck und steckt voller Erinnerungen. Oder wie es in Jerusalem oder auch in unseren Städten viel eher üblich ist. Ein solides, großes Haus im Familienbesitz, seit Generationen weitergegeben, zum stattlichen Anwesen ausgebaut. In der ganzen Stadt verrät schon der Familienname, aus welchem Haus man kommt, welches Haus zu mir gehört und in welches Haus ich gehöre. Der Acker, Olivenhaine, Wälder, Weingärten, seit Jahrhunderten angelegt und gepflegt. Das zu verkaufen, würde einem das Herz brechen. Und man würde es als Sünde betrachten, Familienbesitz aus der Hand zu geben. Ich kann mir vorstellen, wie der Riss durch die Familien ging, als sich ein Teil zu Jesus bekannte und alles verkaufte. Alles loslassen und verkauft, weil der Name Jesus mehr wiegt als der Familienname, weil die neue Gemeinschaft in Jesus mehr wert ist als die eigene Tradition. Weil es wichtiger war, den Geschwistern in Not zu helfen, am eigenen Reichtum als am eigenen Reichtum festzuhalten. Was ihr einem von meinen geringsten Brüdern getan habt, das habt ihr mir getan, hat Jesus gesagt. Ein Herz und eine Seele und eine Kasse. Und sie wussten vor allem, wir können es ohnehin nicht behalten. Wenn Jesus wiederkommt, wird er Rechenschaft von uns fordern, was wir mit unserem Besitz gemacht haben. Sie wussten, Jesus wird sie nicht fragen, wie viel sie in ihrem Leben verdient haben, wie viel Säcke Korn und wie viel Fässer Wein sie erwirtschaftet haben und wie viel Miete sie eingenommen haben. Ein reiches Leben wird bei Gott nicht in Tonnen gewogen, sondern an den Spuren, die wir im Leben der anderen hinterlassen haben. Jesus hat gelehrt, reich ist der, der anderen ihre Schuld vergeben kann. Der Schuldenerlass war vom Gesetz des Mose vorgeschrieben. Alle 50 Jahre sollte ein sogenanntes Jubeljahr dafür sorgen, dass alle finanziellen Schulden erlassen werden. Das Jubeljahr war dazu da, dass sich Schulden nicht ins Unendliche anhäufen, sondern dass selbst hochverschuldete Menschen oder zumindest ihre Kinder eine zweite Chance bekommen. Einmal wird Gott uns alles aus der Hand nehmen. Das wird uns an Gräbern bewusst. Alles, was Gott uns an Besitz schenkt, ist nur geliehen. Wir sind seine Schuldner und wir werden jeden Cent, den wir im Leben besitzen, am Ende unseres Lebens an Gott zurückgeben und uns dafür verantworten, was wir daraus gemacht haben. Alles Gut und alles Geld der Welt ist allein dazu da, den Menschen zu dienen und nicht umgekehrt. Und nicht darin liegt das größte Glück, am meisten zu besitzen, sondern darin, die meisten Menschen glücklich zu machen. Den größten Segen hat der, der für andere zum Segen wird. Und darum das Dritte. Welche Frucht trägt unser Leben? Vor allem das Mönchtum hat lange darum gerungen, was Nachfolge im Blick auf den Besitz heißt. Die Mönche lebten nicht als Kommunisten, sondern sie bildeten Kommunitäten. Sie bestellten Felder und bauten Häuser, große Klosteranlagen. Diese Klöster wurden dort zum Segen, wo die Mönche nicht nur sich selbst versorgten, sondern den Überschuss ihrer Ernte dazu benutzten, die Armen zu unterstützen, Obdach für die Obdachlosen zu bieten, die Kranken zu heilen und das Evangelium bis in die letzten Winkel der Erde zu tragen. Auch wenn manches davon in Vergessenheit geraten ist, ihre Frucht wirkt bis heute nach. Wo Menschen ein Herz und eine Seele sind, wo sie so beten, arbeiten und gemeinsam wirtschaften, da wächst Segen über Jahrhunderte. Glaube bringt dort reiche Frucht, wo der Geist Jesu aufgeht. Wenn ich loslassen kann, was ich nicht behalten kann, um das zu gewinnen, was ich nicht verlieren kann. Unsere Generation steht vor anderen Herausforderungen als die Jerusalemer Urgemeinde. Was kann das Evangelium bedeuten für eine Welt, in der es das Ideal gibt, dass jeder ein eigenes Haus und ein eigenes Auto besitzt? Was bedeutet Jesu Botschaft für eine Welt, in der die Wirklichkeit so aussieht, dass es sehr wenige gibt, die sehr viel Vermögen haben und sehr viele, die gar nichts haben? Was müssen wir loslassen an Gewohntem und Liebgewordenem, damit Gerechtigkeit möglich wird? Konkret kann das heißen, für wessen Schuld stehe ich ein? Wem öffne ich die Tür? Wer bekommt die Schlüssel zu meinem Haus, zu meinem Auto? Wen unterstütze ich finanziell? Es gibt darauf keine fertigen Antworten. Aber wir sind an dieser Stelle vermutlich alle noch am Lernen und am Wachsen. Aber wir hoffen und beten, dass die Saat, die Jesus ausgebracht hat, auch in unserem Land aufgeht und reiche Frucht bringt. Bei mir, bei Ihnen, bei uns als Gemeinde. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Herz und Herz vereint zusammen. Wir singen die aufgesteckten Strophen aus dem Lied 251.
Musik.
Wir wollen Fürbitte halten. Herr, wir danken dir für allen Segen und für allen Wohlstand, den du unserem Land seit vielen Jahren schenkst. Du siehst aber auch die Not, die in vielen Familien herrscht. Du kennst die Angst, die in vielen Betrieben umgeht, weil vieles nun anders ist. Wir bitten dich, dass du Frucht schenkst, überall dort, wo Menschen um Lohn und Brot arbeiten. Schenke Frucht auf unseren Feldern, aber auch in unseren Herzen. Hilf uns, das rechte Maß zu finden. Bewahre uns davor, dass der Genuss des Wohlstands umschlägt in die Gier nach Reichtum. Bewahre uns davor, dass der Glanz unseres Besitzes uns blind macht für die Not vor unserer Tür. Lehre uns zu teilen. Gib den Politikern in den Ländern und den Verantwortlichen in den Gemeinden Weisheit, in deinem Sinn zu wirtschaften. Hilf den Angefochtenen, den Mühseligen und Beladenen. Schenke neue Hoffnung. Zeige uns, wo Menschen an den Rand gedrängt werden und hilf uns, sie wieder zur Mitte zu führen. Zeige uns den Weg zum ewigen Leben. Hilf uns, dir nachzufolgen und deine Liebe zu teilen. Amen. Mit den Worten, die uns Jesus gelehrt hat zu beten, beten wir weiter. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir singen die Strophe unter dem Lied 571.1, wo die Liebe wohnt.
Ich darf mich bei Ihnen, Herr Weller, ganz herzlich bedanken, dass Sie uns einfach so lebensnah Gottes Wort nahegebracht haben. Ich denke, da kann jeder noch ein paar Gedanken sich machen. Vielen, vielen Dank, dass Sie da waren. Und auch dir, Matthias, vielen Dank, dass du wieder mal die Orgel gespielt hast. Dankeschön dafür. Ich habe jetzt noch ein paar Abkündigungen. Das Opfer vom letzten Gottesdienst hier in Lichtel ergab 101,50 Euro und war für den Friedhof hier in Lichtel bestimmt. Das heutige Opfer ist für die eigene Gemeinde. Herzlichen Dank für alle Gaben. Gott segne Geber, Gaben und Empfänger. Am Dienstagabend um 19.30 Uhr trifft sich das Ostergartenteam zur Nachbesprechung bei uns in Oberimbach. Am kommenden Sonntag wird herzlich zu den Gottesdiensten nach Finsterlohr um 9.15 Uhr und nach Schmerbach um 10.30 Uhr mit Prädikant Schilling eingeladen. Alle weiteren Termine und Hinweise sind im Mitteilungsblatt nachzulesen. Jetzt erheben wir uns und singen vor dem Segen, verleih uns Frieden.
Und so gehen Sie als Gesegnete in diesen Sonntag und in die kommende Woche. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Musik.